Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans mit eurem Host Sascha und an meiner Seite ist wieder Kung Fu
Jackie Pear.
Jackie Pear. Pear, heute wird's wild.
Echt?
Ja, wir müssen...
Wir machen heute die Top 5 der Gina-Filme?
Gina wild? Nein, das nicht.
Gott sei Dank.
Das kommt nächstes Mal. Du hast die letzten ja noch nicht gesehen.
Ich bin erst bei Teil 1.
Dein Gina-Marathon ist ja noch nicht beendet. Nein, Pear, wir stellen uns einer ultimativen Herausforderung, so habe ich das jedenfalls empfunden, in der redaktionellen Vorbereitung zum heutigen Tag, denn wir machen die Top 5 der Jackie Chan-Filme. Und kannst du dir vorstellen, warum ich das so herausfordernd finde?
Weil der Mann viele gute Filme gemacht hat, aber auch viel Mist.
Ja, das ist eine Facette, da bin ich bei dir. Ich habe noch so ein, zwei andere Facetten. Der Mann ist von wahnsinnig vielen unterschiedlichen Menschen synchronisiert worden. Und da ich ein Mensch bin, der sehr auf Stimmen steht, ja, ich finde, Stimme machen so viel aus. Ich sage immer, wenn ihr jemanden findet, der eine geile Stimme hat, hört euch mal im Originalton die Rolle an. Ich nenne gleich mal zwei Beispiele und ihr seid teilweise traurig, wie viel die deutsche Synchronstimme ausmacht. Beispiel für mich, Thomas Magnum. Meine absolute Lieblingsserie, wie du weißt. Tom Selleck, grandios. Was für eine geile Stimme, oder? Im Deutschen.
Ja.
Dann hörst du Tom Selleck im englischen Original und denkst...
0815.
Ja, so ein bisschen mehr so, ne? Oder für mich persönlich ja so ein Woman Crush der 90er, Late 90s, Akte X, Dana Scully.
Oh ja.
Was für eine Frau, was für eine Stimme. Dann schaust du dir The Fall an mit ihr im englischen Original und stellst fest, geile Serie, was für eine durchschnittliche Stimme. Und das ist das, was so an der Stelle für mich problematisch bei Jackie Chan ist. Der Mann ist sage und schreibe, ich habe 15 Synchronsprecher gefunden. 15! Erinnerst du dich daran, dass wir hier schon Diskussionen hatten, dass ein und der gleiche...
Ruhe in Frieden, Thomas Danneberg.
...zwei Actiondarsteller gesprochen hat, die dann plötzlich zum ersten Mal zusammen im Film auftreten? Erinnerst du dich daran, was das für uns gemacht hat, wenn da Bud Spencer nur zwei Stimmen hatte?
Okay, jetzt muss man aber bei Jackie Chan sagen, das liegt auch zum Teil daran...
15 Stimmen, Leute.
...dass Mitte der 80er Jahre... jedes kleine Videolabel auf einmal irgendwelche alten Jackie Chan Filme aufgekauft hat, rausgebracht hat und hat die einfach von irgendjemand synchronisieren lassen.
Aber nicht nur von irgendjemandem.
Ja, da waren auch namhafte Leute bei.
Ja, ich will mal jetzt zwei, drei Stimmen vorlesen. Douglas Welbart.
Macabros.
Der hat Jackie Chan synchronisiert. Martin Halm. Ja, auch kein Unbekannter. Ganz im Gegenteil. Christian Tramitz, auch bekannt für seine schauspielerischen Fähigkeiten, sind doch tatsächlich Leute, die ihn auch synchronisiert haben. Leon Boden, Stefan Günther, Gerd Aktum, Uwe Büschken, Hans-Georg Panzack und so weiter und so fort. Jan Odle, Stefan Gossler, Helmut Zierl, Karl-Heinz Tafel. Ja? Menschen, Rüdiger Bahr, die wir aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennen. Teilweise als Schauspieler, teilweise nur als Synchronsprecher, teilweise aus Hörbüchern und Hörspielen. Das war für mich nochmal eine Challenge, weil ich immer so für mich hatte... Wie gut ist der Film und wie sehr konnte ich mit der Stimme connecten? Das hat mich tatsächlich sehr getriggert. Scheint dich jetzt eher kalt zu lassen, das Thema.
Du, das Problem bei Jackie Chan Filmen ist eigentlich wirklich, dass ich komischerweise bei dem nie so wirklich die Stimme im Kopf hätte. Und ich bin's halt bei ihm gewohnt, dass er verschiedene Stimmen hat. Also ich finde es interessant, wer ihn alles gesprochen hat. Ja, ist interessant. Aber es ist so, dass bei Jackie Chan Filmen ich nie auf die Stimme geachtet habe.
Also das ist bei mir schon anders. Wir haben in der letzten Folge einen Fauxpas uns geleistet, Pear, der mir erst im Nachhinein, als wir auf...
Du hast vergessen, den Film zu bewerten.
Wir haben vergessen, Police Story zu bewerten. Ja? Das Schöne ist, der wird heute in unseren Top 5 hochwahrscheinlich wieder auftauchen. Also ich habe ihn drin.
Echt?
Wirklich?
Kann ich gar nicht.
Das heißt, wir können die Bewertung des Filmes heute nachholen. Ja? Sollte uns aber natürlich nie wieder passieren. Wir können uns immer ausreden mit, wir werden langsam zu alt für diesen Scheiß.
Arschloch.
Ja, Per. Dann fange ich mal an mit meinem Platz 5.
Bitte.
Und fang an mit einem Film, den du vielleicht höher hast, vielleicht auch gar nicht drin. Das ist ja das Spannende. Weil, also, ich weiß nicht, wie dir das ging. Der hat für mich zwei Filme gemacht, die muss ich definitiv drin haben, da diskutiere ich nicht drüber. Und dann hat er von Platz 3 an 15 Filme, die ich alle gleich geil finde.
Dann lass mal hören.
Ich weiß nicht, ging es dir ähnlich oder war es für dich leichter?
Ich sag mal so, bei ihm habe ich auch manchmal das Problem mit Fortsetzungen so. Es geht. Also schwerer war damals Stefan Siegel, aber
ja, gut, das war ja die Unmögliche. Also da war, wir haben hier eine wahnsinnige Qualität, wollte ich damit sagen. Also der Mann hat 15, 20 sehr gute Filme gemacht, die vielleicht nicht Weltklasse sind, aber sehr gut. Weltklasse, nur in meiner Perspektive, wir werden deine gleich hören, 2, 3. Aber sonst sehr gut. Ich nehme jetzt mal einen raus, weil er für mich so ein bisschen Wendepunkt in seiner Karriere auch ein Stück weit ist. Die Schlange im Schatten des Adlers. Der macht mir nach wie vor wahnsinnig Spaß. Von 1978, wir hatten ihn in der letzten Folge schon drin, als wir so ein bisschen seinen Werdegang beleuchtet haben. Und ich fand das ganz schön, ihn hier stellvertretend nochmal reinzunehmen. Leider nicht streamable momentan, aber PlayOn hat eine sehr schöne Blu-ray rausgebracht. Die kann man sich durchaus zulegen. Macht das mal, der Film ist cool. Wir haben schon ein bisschen in der letzten Folge über ihn gesprochen. Der macht natürlich einfach mega Spaß, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ist nun mal ein Film, der ein Genre begründet hat mit den Drunken Master Filmen.
Ganz genau.
Es war ein Wendepunkt in seiner Karriere, wie wir ja vor 14 Tagen schon mal gesagt haben. Weg vom ernsten Film, bring ein bisschen Comedy rein.
Zum ersten Mal ein bisschen kreative Freiheit und für viele auch so einer der ersten Jackie Chans. Ich habe dir ja gesagt, ich weiß nicht, welchen ich zuerst gesehen habe. Ich weiß, der war einer der ersten, die ich gesehen habe.
Und hatte nun mal auch einen sehr großen Einfluss, gerade auf die deutschen Veröffentlichungen, die dann sehr gerne, auch wenn er sie nicht verbrochen hat, aber wenn ich ihnen den Namen sage, wisst ihr, in welchem Genre ich das da meine, sehr gerne dann auch Rainer Brandt-Synchros bekommen haben.
Schlangentechnik.
Und sind wir mal ganz ehrlich, also ich weiß, du bist ein großer Fan der Shaw Brothers.
Absolut.
Ich habe mit den Filmen, wie sie rauskommen, jetzt immer ein Problem. Es sind meistens Neusynchronisationen, die dem Original des Filmes sehr angelehnt sind. Und machen wir uns nichts vor, Shaw Brothers Filme sind ernste Filme.
Genau.
Asiatische Karate-Filme, Kung-Fu-Filme, damals aus meiner Zeit, wo ich klein war, auf VHS, waren nun mal durchgehend Komödien und Klamauk.
Wobei es bei den Shaw Brothers nachher, muss man dazu sagen, in der Synchro auch eine klare Tendenz teilweise gab. Es gab dann immer noch Tilung.
Ja, ne? aber sind wir mal ganz aber ehrlich, wenn ich mir nachher, die 36 Kammern der Shaolin angucke.
Die sind alle ernst. Also, das ist einfach so.
Guck dir die alte VHS-Synchro an, dann hast du eine Comedy.
Ja, das ist so.
Weil man sich halt an die Schlange des Schatten des Adlers und auch den nachfolgenden Film hier, sie nannten ihn Knochenbrecher, sehr an den Humor orientiert hat.
Und das ist hier auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil hier gibt es doch ein paar unterschiedliche Fassungen. Eine ungekürzte und eine alte TV-Fassung und diese TV-Fassung ist zwar gekürzt, aber man kann sie trotzdem tatsächlich genießen. Wichtig ist, dass man ein bisschen mit der Synchro guckt, genau das, was du sagst, weil es gibt jetzt einfach tatsächlich auch neuere Fassungen, die in Deutschland rausgekommen sind, die verstümmelt sind, wo die Musik ausgetauscht wurde. Absoluter Lieblingsfilm von mir, Die Schlange im Schatten des Adlers, einer meiner ersten Jackie Chan Filme, ich lieb den alten, ich lieb das, wie der auf dem sitzt, während der da sich drauflegt auf diese Flöcke, also das sind ja so Sachen, die hat man später bei Jean-Claude wieder gesehen, sie haben ja alle bei ihm geklaut.
Ja?
Ja, das ist ja so.
Machen wir uns nichts vor, ich gebe dir da absolut recht, natürlich haben sie alle bei diesem Film und auch bei Jackie Chan selber geklaut, wobei Jackie Chan hat nie den Spagat gemacht.
Das stimmt. Mein Platz 5, du bist dran.
Mein Platz 5 ist sein erster amerikanischer Film. Und zwar...
Den hatte ich nie erwartet jetzt.
Ein Film von Robert Close, nämlich Die große Kallerei, wo Robert Close eigentlich das wiederholen wollte, was ihm mit Bruce Lee damals gelungen ist. Und was leider bei diesem Film massiv in die Hose gegangen ist. Und ich muss dazu sagen, ich liebe trotz allem die große Keilerei, Kleiner lass die Fetzen fliegen auch genannt. Ich finde den einfach genial.
Obwohl der so in die Buchs gegangen ist?
Ja, weil auch wenn der Film damals nicht sein Publikum im Kino gekriegt hat in Amerika, finde ich ihn richtig toll. Und dann muss man dazu sagen, egal in welcher deutschen Synchro, weil das ist ja, eine kleine Sache, die bei diesem Film auch recht interessant ist. Mhm. Es gibt einmal die deutsche Kino-VHS-Synchro mit einem etwas zotigeren Humor. Und es gibt dann auch noch eine ZDF-Synchro. Und das hat das ZDF damals bei einigen asiatischen Filmen gerne gemacht. Unter anderem auch bei Todesgrüße aus Shanghai. Und ich glaube auch noch bei Big Boss war das auch noch der Fall. Da hat das ZDF, obwohl es eine deutsche Synchro gab, eine neue Synchro erstellen lassen. Und ich finde, bei Die große Keilerei sind beide Synchros nicht schlecht. Ich tendiere aber eher zu der Originalsynchro, weil da auch der zotige Humor im Film wunderbar passt. Das ist wirklich da stimmiger. Und der Film hat gute Action, der hat eine gute Handlung. Es ist ein spaßiger Film mit Rollerball-Anleihen, wenn die da ihren ja etwas härteres Rollschuh-Derby da fahren. Du hast dann auch noch einen Darsteller als Mentor, als Onkelfahrer, glaube ich, in dem Film mit Mako, der hier noch einen Auftritt hat. Und du kriegst hier wirklich einen schönen Film, der so in den goldenen 20er, 30er Jahren des amerikanischen Prädepressionszeitraums spielt. Und der macht mir Spaß.
Also ich erinnere mich daran, dass er doch auch so ein bisschen unbeholfen in dem Film rüberkommt. Sein erster amerikanischer Film. Es war ja auch so eine Sprachthematik da.
Ja, aber trotz allem macht der Film der dann aber auch Spaß.
Wieder so, ja, der hat ihn aber auch wieder so ein bisschen Schamrücker gebracht. Und was ich geil fand, war dieses extreme Überzeichnen der Gegenspieler.
Ja, der Küsser.
Genau.
Weil man muss sich vorstellen, es geht ja im Großen und Ganzen, geht's ja in dem Film, wie der Titel sagt, um eine große Keilerei gegen Ende des Films.
Ist so.
Da ist ein Platz, da sollen
sich mehrere, nicht viel mehr Handlung, Ende.
Da sollen sich mehrere Leute auf die Schnauze geben. Wir haben ein bisschen Mafia-Gedönse hier drin. Und bei dieser sogenannten großen Keilerei, bei The Big Brawl Creek, da gibt's halt den großen Favoriten, das ist halt der Küsser, der da seine Leute immer mit einem Kuss dann ins Jenseits befördert. Das ist absolut
drüber,
aber er macht mir Spaß. Das ist ein Ding, was wirklich Spaß macht. Ich lieb den.
Wobei ich persönlich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass Jackie hier nicht ganz befreit aufspielen konnte vom Kämpfen her, aufgrund des Settings. Der konnte halt mehr. Ja, man kann ihn gucken. Ich habe ihn nicht in meinen Top 5.
Aber gut, so ist das. So sind Geschmäcker verschwiegen.
Ja, mein Platz 4. Du hast ihn schon genannt, Per.
Todesgrüße aus Shanghai?
Nein, sie nannten ihn Knochenbrecher.
Okay, du bleibst jetzt aber wirklich der Zeit.
Ich bleibe in der Zeit, weil diese Jackie-Zeit hat mich sehr geprägt. Keine Sorge, ich switch gleich noch in die andere Zeit. Aber wieder die 70er, wieder 78. Sie nannten ihn Knochenbrecher. Im Prinzip die nahtlose Fortsetzung an meinen Film gerade. Ich liebe diesen Film über alles. Und ich glaube, ihr kennt ihn alle. Ich brauche da gar nicht mehr viel zu erzählen. Dieser Film ist einfach unfassbar groß. Und für mich ist das so ein Film, der auch die Legende Jackie Chan ein ganzes Stück weit geprägt hat. Ja, was soll ich sagen? Guckt ihn euch an, genießt euch den. Ich kann ihn immer wieder schauen. Der hat so viele für mich legendäre Szenen und hat für mich auch dieses Cover, wie er da so kopfüber hängt und dann so sich nach oben zieht im Blau. Er hat so viele legendäre Situationen. Das Ganze ist sicherlich ein bisschen albern, aber immer noch von der Action so geil, dass es mich catcht. Also ich liebe diesen Film und ich habe den Eindruck, der wurde ganz oft im Nachhinein halt auch nochmal kopiert.
Ach, du meinst diese 100.000 Drunken Master Filme mit dem alten gleichen Lehrmeister, da hat man was kopiert. Mit
Simon Jung, ja.
Also kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, ne, so Magnificent Butcher, Mad Monkey, Kung Fu,
Knochenbrecher,
Blind Fist of Bruce, ja, oder wie die alle dann hießen.
Aber trotzdem
der haben Klang die Spaß gemacht. Der Klang und der Drunken Master.
Ja, aber die haben trotzdem Spaß gemacht, muss ja man dazu sagen.
Aber niemand, also kein einziger davon, kommt hier an den ursprünglichen Drunken Master heran.
Gut.
Ist nicht der beste Film, keine Frage.
Doch,
ist aber ein sehr guter, der sehr viel Spaß macht. Sie nannten ihn Knochenbrecher in Deutsch, alternativ der Drunken Monkey oder auch Drunken Master The Beginning, wie man ihn später nachher gerne genannt hat. Mein Platz 4.
Okay, dann komme ich zu meinem Platz 4 und ich gehe immer noch ein bisschen verhalten dran. Und zwar ein Film, da muss man eigentlich auch, es ist ein zweiter, also ja, der Film hat eine Fortsetzung gekriegt. Und auch da muss man sagen, wie bei manchen Jackie Chan Filmen, muss man eigentlich beide Filme hintereinander gucken, nämlich der Superfighter. Oh, und nein, ja, ihr müsst danach nicht, yeah, Superfighter 2 gucken, oh, das wäre ein Fehler, nee, sondern gar nicht. Nach den Superfighter müsst ihr Projekt B gucken, weil der Superfighter ist nämlich nichts anderes als Projekt A.
Ich hatte Projekt B schon auf.
Okay.
Geil. Sehr geil, sehr geil.
Und warum finde ich den so geil?
Ah, das, der ist stark.
A, haben wir hier eine schöne Zeit. Wir spielen auch hier so, ja, wann ist das? Anfang des 19. Jahrhunderts. Wir haben hier einen Piratenfilm. Wir haben hier nicht nur Jackie Chan, wir haben hier Sammo Hung bei. Wir haben auch wieder...
Jun Biao, ja.
Wir haben auch seine gleiche Freundin wie auch Police Story bei, wo ich wieder ihren Namen vergessen habe.
Och, Peer.
Ja, tut mir leid. Aber wir haben auch hier einen derben, und der ist im zweiten Film nicht anders, eine derbe Synchro wieder, die einfach nur göttlich ist in meinen Augen. Wir haben hier Stunts, die unwahrscheinlich oft an alte Schwarz-Weiß-Klassiker mit Harold Lloyd erinnern. Gerade wenn es um Fassaden soweit geht. Und ist eigentlich ein schöner, ja, eigentlich ist es die Vorgeschichte sogar ein bisschen für Police Story, weil wir haben ja auch einen Polizeifilm nur im 19. Jahrhundert. Nämlich auch hier spielt Jackie Chan einen Polizisten der Marine, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, der gegen Piraten vorgehen soll.
Ja, die britische Marine ist ja die, die da an der Stelle, genau. Hm? Genau.
Und der Film ist wirklich, und das ist so das Typische für Jackie Chan Filme, die mir gefallen. Ich mag, wie ich sie immer nenne, diese Altertumsfilme nicht.
Und das auch war doch das mit der Küstenwache, ne?
Richtig.
Ja.
Und das ist das Schöne halt an diesem Film. Wir sind nicht in der Neuzeit, wir sind halt noch ein bisschen in der Vergangenheit, aber das Ganze macht so viel Spaß und mit diesem Schwarz-Weiß-Film-Humor zum Teil ist das Ding einfach nur genial.
Ja, der macht Riesenspaß.
Und deshalb, also meine Nummer 4 ist eigentlich zwei Filme, weil es ist eh ein Zweiteiler, der Superfighter und Projekt B. Projekt A, Projekt B als einen Film, genial.
Ja, das ist ja jetzt bei Jackie Chan ein bisschen problematisch. Wir haben ja so diese Regel, ein Teil nimmt die andere raus. Da müssen wir natürlich immer einmal sauber sprechen, welcher Teil ist wozu, so wie du das jetzt gemacht hast. Superfighter nimmt Projekt B raus. Ja, so müssen wir es ganz klar sagen. Wobei ich jetzt auch total in Ordnung damit wäre, wenn du jetzt Projekt B genannt hättest und der Superfighter rausgenommen hätte, weil die sind beide geil, die sind beide total gleich.
Ja, aber du hast hier ja auch das gleiche wie bei Police Story 1 und 2. Eigentlich hast du hier einen 3-Stunden-Film.
Ja.
Du kannst die hintereinander weggucken, ohne das Gefühl zu haben, zwei Filme geguckt zu haben.
Ja.
Weil die Geschichte einfach fortgeführt wird.
Ja.
Dann bin ich mal auf deinen Platz 3 gespannt.
Ja. Du beschwerst dich ja so ein bisschen.
Ich beschwere mich
nie. Dass
ich
hier zu sehr in den 70ern bin.
Wenn das jetzt kommt, was ich denke, schlage ich dich.
Ich gehe mal in die 80er sehen. Auf Platz 3, der rechte Arm der Götter.
Du kleines, mieses, dreckige Aholoch.
Endlich mal andersrum. Ich liebe diesen Film. Wir können jetzt über Mission Adler, Arm auf Gott reden, alles nett. Nein, der rechte Arm der Götter.
Und auch wenn der oft als Vierteiler verkauft wird, ich lasse dir Mission Adler als Fortsetzung durchgehen, alles andere nicht.
Genau, also der Rest ist auch wieder eine typische Mogelpackung, müssen wir gleich drüber sprechen. Worum geht es? Es ist ein Abenteuerfilm.
Es, ne, ist Indiana Jones in Asien.
Okay, wir sind fertig. Ja, so ist es. Ja?
Entschuldigung.
Aber Entschuldigung, Indiana Jones in Asien in geil, in mega. Also der Film.
Wobei, nein, Indiana Jones in Asien ist falsch. Es ist Alan Quatermain in Asien.
Also, wie auch immer, es ist Jackie Chan als Indiana Jones in mega gut. Der Film macht einen riesen Spaß. Ich habe ihn letztens erst wieder gesehen. Das ist so ein Film, du hast nicht so die beste Laune, deine Woche ist sehr stressig. Du sitzt da abends, du bist müde, du willst eigentlich ins Bett, aber irgendwie doch nicht. Und dann denkst du dir, boah, was mache ich aus diesem Tag heute noch, dass der noch so ein bisschen besser wird? Und dann fällt dir ein, Mensch, der rechte Arm der Götter, den könnte ich mal wieder gucken. Du kramst in dem Fall die DVD, habe ich hervor, von Splendid. Schmeißt die rein und stellst nach 10 Minuten fest, Gott, wie gut ist dieser Film. Gott, wie gut ist dieser Film, Per.
Ja.
Der macht einfach mega Spaß. Der hat einen sofort. Ja, also wir können jetzt ganz viel zur Handlung sagen, aber eigentlich hast du es perfekt umrissen. Jackie Chan spielt einen Abenteurer à la Harrison Ford.
Irgendwie. Er ist, wie gesagt, Quatermain, ja, oder Indiana Jones auf Asiatisch.
Und er muss irgendwie so ein altes legendäres Schwert und so, ne? Also im Prinzip gibt's da
Gottes.
Irgendwie gibt's da so Parallelen. Da gibt's noch so eine mysteriöse Sekte und so. Ja. Also ihr merkt, wir müssen da gar nicht viel drüber reden, weil da hat
doch
man
eine Sache muss
relativ
man
schamlos sich bedient. Guckt ihn euch an, der macht mega Spaß. Der leider auch wieder nur kostenpflichtig bei Maxdome zu streamen. Aber die Blu-ray mittlerweile von Splendid, die kriegt da für kleines Geld. Investiert's einfach.
Wobei eine Sache muss ich zum rechten Arm der Götter loswerden. Der hat mich damals in einer Sequenz und aus heutiger Sicht, gerade für Jackie Chan Filme, schockiert.
Ach.
Es ist dieser eine sehr blutige Effekt in diesem Film.
Ah ja, das ist Jackie Chan unüblich, da bin ich bei dir.
Weil du hast am Anfang so eine Sequenz, was war das, eine Mondschau war das, glaube ich, die überfallen wird, weil da jemand entführt werden soll, die Freundin oder die Jugendfreundin von Jackie Chan. Und dann wird ein Fotograf erschossen. Und das recht blutig ins Auge hinein, wo du was nur abgeschwächt wird, weil das durch die Kamera passiert. Du weißt, was passiert. Siehst es jetzt nicht im ekligen Splatter-Effekt. Aber es ist trotzdem für einen Jackie Chan-Film eine recht heftige Szene im Nachhinein.
Genau. Ne? Muss man sagen. Ist man überrascht, aber passte für mich in dem Moment, ja. Ist aber auch die einzige Szene, wo es wirklich so ein bisschen brutaler wird. Ansonsten, ja, Jackie Chan reitet schön auf der Abenteuerwelle der 80er rum, ja, und nahm diesen Erfolg mit, aber in einer guten Art und Weise. Also der macht einfach Spaß. Der Soundtrack ist völlig in Ordnung. Da sind diesmal nicht so diese typischen schmalzigen Lieder dabei. Die Stunts sind wie immer auf gutem Niveau. Die Fights sind auf gutem Niveau. Der Film hat eine angenehme Länge. Also checkt ein. Geiler Film.
Okay, da ich ja mit der großen Keilerei schon einen etwas nicht gerade erfolgreichen Film hatte, möchte ich noch einen nicht erfolgreichen Film sagen, der mir trotzdem gefällt. Ich liebe diesen Film. Es ist eine Comic-Verfilmung. Es ist City Hunter.
Ich hab Hunger.
ich liebe City Film. Hunter.
Und ihr glaubt's mir oder nicht, es wäre jetzt mein extra Platz gewesen.
Yes! Rache!
Ja, aber sowas von...
Rache!
City Hunter, so ein geiler Film.
City Hunter, ich liebe diesen
Hunger.
Film. Es ist mehr eine Komödie. Du hast am Schluss eigentlich irgendwas, was Alarmstufe Rot vorausnimmt, wenn du diese Sache auf dem Luxusdampfer hast. Und das A, dieses Ich hab Hunger, aber City Hunter hat etwas drin, was ich richtig liebe. So zwei Sachen. A, diese Sequenz, wo er als Xing Li, heißt der, glaube ich, der Charakter, in Street Fighter auftritt, wo du dann so einen Kampf hast zweier Street Fighter Figuren. Und was ich richtig geil finde, und das muss man mal ganz klar sagen, diese kleine Verbeugung von Jackie Chan an Bruce Lee, wo die in dem Luxuskreuzfahrtschiff sind mit eigenem Kino, wo in diesem Kino der letzte Kampf, nee, nicht der letzte Kampf, Entschuldigung, mein letzter Kampf läuft, nicht der letzte Kampf der Todeskralle, sondern mein letzter Kampf, und zwar der legendäre Kampf Bruce Lee gegen Kareem Abdul-Jabbar, und gleichzeitig hat dann in diesem Kino Jackie Chan auch einen Kampf gegen so einen riesigen Darsteller, und Jackie Chan kriegt von Bruce Lee durch diesen Film Tipps, wie er diesen Riesen besiegt. Das ist so genial. Ist
so abgedreht geil.
Das ist so genial und so eine Verbeugung. Und dann am Schluss auch noch dieses Augenzwinkern von Bruce Lee in dem Film zu Jackie Chan. Ich liebe diese Sequenz. Ich glaube, ich habe mir die x-mal nur diese Sequenz angeguckt. Ich liebe diese Sequenz. Ich finde City Hunter geil. Ja, Punger. Ich liebe den Film. Der ist gefloppt vom Herrn damals.
Leider.
Was bei Jackie Chan Filmen zu der Zeit absolut unnormal war.
Ja, da müssen wir mal ein bisschen kurz framen. City Hunter ist 93. Also da war er dann schon mega auf der Welle unterwegs, hat geritten. Und ja.
Aber wenn
leider gefloppt.
Aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal weg von den typischen Jackie Chan Filmen gehen wollt und die große Keilerei nicht kennt und City Hunter, schaut sie euch bitte an. Schaut sie euch an. City Hunter ist Comedy Gold pur mit wirklich guten Fights. Meine Nummer 3, City Hunter.
Der meine Nummer 2 gewesen wäre, weil es hat noch etwas per, was du vielleicht gar nicht weißt. Es hat Joey Wong.
Das ist seine... Nee, ja. Sie ist eigentlich sein möchte... Na,
sein Schwarm.
Nee, er ist ihr Schwarm, so.
Er ist ihr Schwarm.
Aber er darf ja von ihr nichts wollen, weil er ihrem Vater versprochen hat, nichts mit ihr anzufangen.
Ja. Und woher kennt man Joey Wong?
Ja, Chinese Ghost Story, glaube ich.
Dankeschön, ja. Das heißt hier, die hat in allen drei Teilen Chinese Ghost Story zum damaligen Zeitpunkt mitgespielt, 87, 90 und 91, die ich alle drei geliebt habe. Und dann City Hunter. Und sie hat die Hauptrolle. Ich fand die Frau einfach toll in diesem Schauspiel. Wunderbar dargestellt, hat mir Spaß gemacht. Also auch noch so ein Zückerchen obendrauf. Die da mit so einer Weste und so einer Waffe zu sehen. Also das hat richtig was rübergebracht. Hat mir Spaß gemacht. Und Richard Norton in der Nebenrolle ist jetzt auch nicht so verachtenswert. Also da sind schon noch ein paar nette dabei. Ich liebe den und du hast mir meinen Teil 2 geklaut. Du A.
Ja, dann möchte ich jetzt deinen Teil 2 hören.
Ja, dann rücken wir mal nach. Dann rücken wir mal nach. Es ist schwierig, ne?
Ja, der Mann hat so viel Output gehabt. Man darf ja nicht vergessen, dass der wirklich in einem Jahr mitunter 4-5 Filme gemacht hat.
Der Superfighter ist weg. Die Schlange im Schatten des Adlers ist weg. Die Knochenbrecher sind weg.
Komm, bring den Jaden Smith Film.
Ich kann Mission Adler nicht bringen, weil der die Fortsetzung von meinem Teil 3 ist. Der Rechtnamen der Götter. Kann man streiten, du hast gesagt.
Nee, also Mission Adler ist wirklich die richtige Fortsetzung davon.
Der starke Arm der Götter. Übrigens, haben wir gerade gar nicht erwähnt, auch mega empfehlenswert, der zweite Teil.
Auch als Double Feature zu gucken.
Genau, von 91, ein super Film.
Also nochmal, Police Story 1 und 2 als Double Feature gucken. Projekt A Superfighter und Projekt B als Double Feature gucken. Der rechte Arm der Götter und Mission Adler, der starke Arm der Götter, als Double Feature gucken.
Danke. Jetzt zählen ja alle Bruce Lee, wo er mitgespielt hat, nicht wirklich, ne?
Also ich wäre ganz ehrlich, du würdest Klassiker raushauen, aber das wäre so cheesy, dass selbst ich das nicht bringen würde.
Ich mache jetzt Folgendes. Auch wenn es eigentlich ein Nachrücker ist und nicht mein Platz 2, ich nominiere jetzt einen Film, der für seinen großen amerikanischen Erfolg steht.
Ich hoffe, es ist die andere Reihe.
Weil im Endeffekt, man muss ja seine sehr erfolgreiche Amerika-Zeit jetzt auch berücksichtigen und ich nehme auf Platz 2 Rush Hour.
Arschloch.
Der wäre jetzt bei mir so auf Platz 6 gewesen. Ja, aber ich brauche ja einen Nachrücker. Ich denke, den kennt ihr alle. Wer den nicht kennt, ihr könnt den auf Netflix gerade streamen.
Ist ein super geiler Zweiteiler übrigens.
Jackie Chan trifft Chris Tucker in insgesamt 3 Teilen, wobei man den dritten, der ist, glaube ich, nie veröffentlicht worden, Per, oder?
Also das Schlimme ist, die arbeiten angeblich, also was heißt angeblich, da ist wohl jetzt offiziell, die arbeiten an Teil 4.
Ja, du weißt, warum der Teil 4 bis heute nicht rausgekommen ist.
Weil das Drehbuch nie gestimmt hat?
Nein, das liegt daran, dass wir hier 2 Hauptdarsteller haben. Der eine ist rattenwild auf diesen Film.
Lass mich raten, es wird nicht Jackie Chan sein, weil der hat genug Eisen im Feuer.
Falsch.
Wie bitte?
Es ist genau andersherum, als jeder denkt. Jackie Chan will seit zig Jahren Rush Hour 4 machen, liegt Chris Tucker damit in Ohren. Chris Tucker ist aber Rentner. Chris Tucker hat eine einzige Sache, weswegen er überhaupt noch etwas dreht.
Er ist zu alt für diesen Job?
Nein, Chris Tucker hat 7 Jahre keine Filme gedreht, weil ihn kein Drehbuch gecatcht hat.
Okay.
Chris Tucker bereiste die Welt, verlebt sein Geld, wovon er noch reichlich auf der hohen Kante hat, ist ein Investor, der ganz entspannt durchs Leben bummelt und hat 2023, das hat er jetzt in einem Interview mal erklärt, hat er ja in Air, der große Wurf, gespielt. Ein nebenbei sehr sehenswerter Film aus Netflix mit Matt Damon in der Hauptrolle und Ben Affleck. Das war der erste Film, wo Chris Tucker mal wieder Lust hatte, einen Film zu drehen. Chris Tucker hat vor ganz vielen Jahren Hollywood den Rücken zugekehrt.
Okay.
Und er bekommt immer wieder Drehbücher, aber schmeißt die einfach in den Müll, weil das ist Schrott. Ich mache das nicht zum Geld verdienen.
Also
ich habe so viel Geld, ich kann mein ganzes Geld in diesem Leben nicht mehr ausgeben. Ich bin immer noch aktiver Schauspieler, aber es kommen keine Drehbücher, wo ich Spaß habe an der Rolle. Und bei Air hat man ihn bekommen, indem man gesagt hat, das ist die Story, die Rolle hätten wir für dich und wir wollen, dass du diese Rolle ausgestaltest. Und man hat Chris Tucker...
Er war doch dieser Nike-Film, ne?
Genau. Dieser Nike-Film, wo Nike eigentlich tot war und dann durch den Michael-Jordan-Deal gerettet wurde, die wahre Begebenheit verfilmt. Und er spielt eine der Hauptrollen und er darf den Charakter so richtig interpretieren.
Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht.
Und man muss, ja, aber Chris Tucker hat keinen Bock auf Rush Hour 4. Die Drehbücher sind fertig, er schmeißt sie immer wieder in den Reißwolf.
Also jetzt muss ich dazu sagen,
Jackie Chan ruft ihn permanent an und sagt, ey, lass uns Teil 4 drin. Und Chris sagt immer, ja...
Nach Teil 3 kann
ich mag dich, wir können einen Film drehen, aber das Drehbuch muss geil sein und es ist nie geil. Das ist das Problem. Der Mann hat in den letzten 10 Jahren 3 Filme gedreht und ich habe sie alle 3 gesehen und einer davon ist auch der Danny bei Silver Linings, den er gespielt hat. Was ganz anderes, so eine Komödie mit Romantik-Touch. Auch eine super geile Rolle. Ja, er wollte mal mit Robert De Niro drehen. Das war seine
Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, ja? Bin ich ganz ehrlich, hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
Nee, also er war so enttäuscht von Rush Hour 3, dass er eigentlich mit Filmedrehen abgeschlossen hatte und hatte dann nur einen Mini-Auftritt als sich selbst in einem Film, weil er jemand einen Gefallen getan hat. Und er Silver Linings, ey, ich kann mit Robert De Niro drehen, das ist so ein Lebenstraum von mir.
Ja, aber sagen wir
5 Jahre später, dass er wieder einen Film gedreht
ehrlich,
hat.
Waren wir nicht alle enttäuscht von Rush Hour 3?
Wir waren nicht enttäuscht, ich war hochgradig frustriert.
Also Rush Hour, muss man ganz ehrlich sagen, ist ein kongenialer Film. Selbst die Fortsetzung finde ich richtig gut, weil man einfach dieses Fish Out of Water Gimmick, sprich der Asiate in Amerika, umgedreht hat mit den Amerikanern in Asien.
Der funktioniert auf jeden Fall, auch wenn er für mich schon so ein kleiner Drop-Off zum ersten Teil ist.
Ja, aber ich finde ihn immer noch sehr gut. Ich finde ihn nicht gut, ich finde ihn sehr gut.
Ja,
und
ja, ja,
Teil
ja.
3 ist wirklich so, boah, nee, also Entschuldigung.
Also Teil 1 würde ich sagen, ist sehr gut, Teil 2 ist gut. Den können wir übrigens auch bei Netflix streamen und kann ich auch beide nur empfehlen, die machen beide Spaß. Teil 3 wird von der Community tatsächlich nicht so streng bewertet, wir sehen es auch bei Netflix drin. Macht euch selber ein Bild. Ich persönlich bin der Meinung, nöp, sollte man sich nicht wirklich mehr angucken. Hat mich damals sehr enttäuscht.
So, jetzt komme ich zu meinem Platz 2.
Der muss auch Platz 2 sein und nicht Platz 1. Ne? Jetzt nicht hier Platz 1 vorziehen und schmutzig spielen, mein Lieber.
Nee, ich spiele jetzt nicht schmutzig, keine Sorge. Das Problem ist nur, ich hätte 3 Filme, die ich... 4 Filme, die ich nennen könnte... Und ich bin jetzt gerade am Sortieren, was ist am besten. Und ja, ich muss eigentlich mit der B-Riege wieder kommen zu Rush Hour, weil die Filme sind trotzdem nicht schlecht. Ich mag sie eigentlich, auch wenn Owen Wilson mitspielt. Wobei, komm, Owen Wilson kann man jetzt sagen, was man so will. Der Owen Wilson dieser Zeit mochte ich nicht, aber ich mag die Filme, den Owen Wilson der neuen Zeit. Hallo Loki, finde ich göttlich. Und zwar Shanghai Nights. Oder Shanghai Noon, besser gesagt. Shanghai. Auch wieder, muss man dazu sagen, Rush Hour 1 und 2 als Double Feature gucken. Shanghai Noon und Shanghai Nights auch bitte als Double Feature gucken. Wobei Double der Nights abschwächt und runterfällt. Eigentlich, Shanghai Noon ist der mit Abstand bessere Film. Und der macht trotzdem Spaß. Wir haben auch hier wieder schön Jackie Chan in Amerika. Der, komm, der ist nicht schlecht. Ich finde den gut.
Für mich hat der ne deutlich ein Stück an Qualität hinter den guten Filmen. Nee, Lucy Liu reißt natürlich noch mal ein bisschen was raus. Ich mag Wilson einfach nicht so.
Also das Problem, was die meisten Leute mit Shanghai Noon haben, ich will immer Neid sagen, Entschuldigung, ist halt, dass du Rush Hour fast gefühlt zeitgleich hattest.
Ja, das ist die Messlatte und viel besser.
Nur, was mir an Shanghai Noon gefällt, ist halt, dass wir hier einen Western haben und durch diese Western-Thematik und durch die Geschichte des Films mit der Frau, die sich gegen ihre, ja, ich will nicht sagen gegen ihr Volk, aber gegen das Regime stellt, in dem sie reingeboren wurde, finde ich den Film halt sehr interessant und sehr lohnenswert zu schauen.
Ich bin...
Die Handlung des Films macht da sehr viel.
Ich finde...
Außerdem mag ich das Western-Genre und ich bin kein Western-Fan. Kurz und knapp, meine Nummer 2, Shanghai Noon. Und jetzt wird's dreckig, weil jetzt kommt entweder das, was ich denke, was ich komme, und ich habe eine Ausweichungsmöglichkeit, oder es kommt nicht, was ich denke, was jetzt kommt, und dann werde ich überrascht sein, hoffentlich. Aber ich wüsste nicht, wodurch. Was ist Saschas Platz 1?
Haben wir beim letzten Mal vor 14 Tagen besprochen, es ist Pulley Story. Es ist diese Benchmark an Actiongewitter. Und ich muss noch ein bisschen die 80er bedienen. Pulley Story 1, damit scheidet natürlich auch Pulley Story 2 aus.
Übrigens eine glatte 9,5 für mich.
Jetzt bin ich überrascht. Wo man da 0,5 abziehen kann, ist mir ein Rätsel. Das ist für mich eine glatte 10. Ist für mich ein elitärer Film. Also ich sag mal, wie es ist.
Nein, weil ich kenne die Asienfassung, deshalb einen halben Punkt Abzug.
Mein Platz 1 Police Story hört in die Folge von vor 14 Tagen per Das war das, was du erwartet hattest, also hören wir jetzt deine Ausweichmöglichkeit.
Okay, es ist natürlich das Aufeinandertreffen mit Arnold Schwarzenegger, Iron Man. Nein, es ist natürlich nicht der.
Den hatte ich erwartet. Wir kommen ja gleich noch zu dem Flop.
Deshalb spare ich mir auch den Jaden Smith Gag jetzt. Ich mach's mal ganz
böse.
Wieso?
Jaden Smith, jetzt komm.
Ist der Film älter als 7 Jahre?
Willst du mir jetzt gleich eine Ohrfeige mitten vor Publikum verpassen?
Naja, wenigstens frage ich dich nicht vorher, ob ich mit deiner jetzigen Frau ausgehen darf.
Ja. Wie viele Jahre sind wir eigentlich schon heimlich getrennt?
Ja, komm. Nein, mein Platz 1, weil ich habe geahnt, dass du natürlich den setzen wir's.
Den besten Film von ihm halt. Auf Platz 1, logisch.
Und dann werde ich halt nicht cheaten. Wahrscheinlich in deinen Augen doch. Aber ich nenne meinen absoluten Lieblingsfilm, keinen habe ich öfters gesehen, wo Jackie Chan mitspielt. Auf den Highway ist die Hölle los.
Er cheatet.
Es ist der
beste. Also wenn du jetzt einen Bruce Lee-Film nennen würdest, wo der einmal durchs Bild läuft und aufs Maul bekommt, hat er eine größere Rolle als bei Highway ist die Hölle los.
Moment, bei Auf dem Highway ist die Hölle los hat er ungefähr 10 Minuten Film.
Schlitz im Schritt ist peinlich.
Das ist mehr als in manchen Lucky Star-Filmen.
Also ich möchte gerne noch mal ganz kurz erwähnen, Pers absoluter Lieblings-Jackie-Chan-Film hat die unvergleichliche Stelle... Schlitz im Schritt ist peinlich.
Ta-ta-ta, ich bin Captain Chaos und es ist mein treuer Begleiter Kato. Sag artig guten Tag, Kato.
Guten Tag.
Bist du eigentlich schon länger bei den Bullen?
Wenn dieses Review kommt, wird es ein Albtraum, weil dieses Review wird daraus bestehen, dass er eigentlich komplett den ganzen Film noch nachspricht.
Das ist gar nicht wahr. Wie ist eigentlich dein Name? Ach, weißt du was, ich werde dich Traumfrau nennen. Traumfrau, ja.
Ja, warum überrascht mich jetzt nicht dieser billige, schäbige, gammelige, strinkende Trick am
Sehen
Ende?
Sehen wir mal ganz ehrlich. Alle guten Filme, wie Der starke Arm der Götter, der kannst du nicht nehmen, weil du hast der rechte Arm der Götter genannt. Es gibt nichts Besseres. Es gibt auch keinen Film mehr, den ich auf Platz 1 setzen kann. Weil eins muss man sagen, in der unzähligen Filmografie eines Jackie Chans, der nochmal in seiner Höchstzeit mit unter 4-5 Filme in einem Jahr rausgehauen hat. Ja, ich hätte jetzt 2 gute Filme nennen können, aber die sind eines Platz 1 nicht würdig. Ich kann sie gerne nennen. Ich hätte gerne auch sagen können, innerhalb dieser Top 5, den Film mit Johnny Knoxville, weil Skip Trace finde ich nicht schlecht.
Boah.
Das ist von den neuen Filmen, die er in der 2010er Zeit gedreht hat, noch der beste. Und das will was heißen. Man hätte, manch einer würde jetzt sagen, mit Karate Kid. Und bleibt mir weg mit diesem Dreck.
Oh,
reibt sich sogar. Weil das ist nicht Karate Kid, weil der Film müsste eigentlich Kung Fu Kid heißen.
Das ist Schund.
So, und da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, dann ist auf dem Highway ist die Hölle los ein legitimer Film.
Ja, wir lassen es so stehen, Per. Ich würde gerne aber nochmal mit dir einsteigen in die knapp 150 Filme. Wir haben mal so ein bisschen retrospektiv die 70er besprochen. Highlights dort genannt, ne? Angefangen damals als Komparse quasi in den Bruce Lee Filmen und dann eben ja als zweiter Bruce Lee aufgebaut, ne? Der Meister mit den gebrochenen Händen und so weiter, schamlos missbraucht, gescheitert an der Stelle. Wooden Man kann man da sich anschauen, ist noch einer der besseren.
Echt? Hör auf, der tut richtig weh.
Ja, im Vergleich im zu Negativen. Dem ganzen Schrott, den er sonst gemacht hat. Und dann 78, Knochenbrecher, die Schlange im Schatten des Adlers, der Durchbruch mit ich drehe humoristische Filme, dann werde ich wieder zurückgedrängt in dieses Ernste, sowas wie Red Dragon, Dragon Hero, die große Keilerei entsteht, Meister aller Klassen, auch einer der etwas besseren Filme da zum Zeitpunkt. Diese Selbstfindungsphase, so würde ich das jetzt mal nennen, wo wir beide uns ein bisschen mehr damit beschäftigt haben. Mission Force, dann die Superfighter, ne, wo er dann Winners and Sinners, wo er dann eben bei seinen Freunden dabei ist. Dann der große Durchbruch nach dem, ja, auf dem Highway ist die Hölle los, nicht der Durchbruch war, aber mit Police Story.
Aber ihn nun mal international bekannt gemacht hat. Für die Leute.
Parallel der Protektor, dann der rechte Arm der Götter, den wir heute in den Top 5 hatten. Projekt B, ein geiler Film, Police Story 2. Plötzlich kamen die alle hintereinander und da ist auch ein Film dabei, den ich persönlich auch nicht so schlecht finde, der heute in den Top 5 jetzt keine Rolle gespielt hat. Das ist der Action Hunter. Der war jetzt auch nicht so schlecht, ja. Also da waren durchaus ein paar Filme mit einer gewissen...
Ja, aber jetzt muss man sagen, du hast dann...
Qualität.
Gute Filme gehabt. Und dann kommt
und
sowas
dann
wie
kommt so,
Twin Dragons.
Ja, da kommen wir jetzt langsam hin. Mission Adler war ja noch ein heißer Film. Police Story 3, okay. Und jetzt sind wir so an dem Punkt. Die 80er, ab Mitte der 80er Erfolgsstory. Viele gute Filme. Nachdem die 70er ja so ein Auf und Ab waren, waren es die 80er streng genommen auch. Wir haben den von dir genannten City Hunter, den wir persönlich super finden. Aber dann kommen Filme wie das Power Duo, Twin Dragons.
Boah, den finde ich schlimm. Da, ganz ehrlich, das ist für mich, ich weiß jetzt nicht, wie zeitlich die Abfolge ist, aber mir gefällt der Double Team mit Jean-Claude Van Damme wesentlich besser als Twin Dragon. Der hat mich wirklich derbe enttäuscht.
Nach oben gingst du da mit Drunken Master.
Auch der hat mich derbe enttäuscht, weil Drunken Master oder Drunken Master 2, wie man ja auch gerne sagt, oder The Beginning, ich finde den grausam schlecht. Ich weiß bis heute nicht, was der mit Drunken Master zu tun haben soll.
Er war erfolgreich, das können wir sagen. Nochmal ein richtig großes Auf war Rumble in the Bronx.
Stimmt, der war gut, aber auch da muss ich sagen, war ein Film, wo der rausgekommen ist, mich nicht... Ich sag mal so, es war der Durchbruch in Amerika.
Ja.
Aber, und das ist jetzt das Schlimme.
Jetzt kommt.
Moment.
Der ganz entscheidende Punkt.
Der Film war der Durchbruch in Amerika, aber ich kannte seine asiatischen Filme und mich hat Rumble in the Bronx nicht gecatcht. Das war für mich, wo ich den gesehen habe, ja, ein okayer Film, aber der hat mich nicht gecatcht.
Es war nicht mehr Jackie Chan Film, so wie wir es liebten. Dann kommen Filme wie, ich nenne sie jetzt einfach mal, Thunderbolt.
Boah, das war der Autofilm, ne?
Ja, First Strike, Jackie Chan Erstschlag.
Ja, das war die amerikanische Version Police Story 4, der war noch in Ordnung.
Ja, nicht wirklich. Mr. Nice Guy.
Ja, das ist nämlich eine Sache. Du hast Mr. Nice Guy, du hast Police Story 4. Police Story 4 war in Ordnung. Du hast aber erst gehabt Thunderbolt, wo du denkst, boah, dann ganz okay in Rumble in the Bronx. Dann hast du einen ganz soliden Police Story 4. Und dann kommt sowas wie Mr. Nice Guy.
Und man dachte eigentlich, jetzt hat er die Karriere.
Nee, dann kam doch noch Nobody.
Nobody kam auch noch. Jackie Chan ist Nobody. Aber dann, und das muss man sagen, für mich retrospektiv, hat es seine Karriere in Amerika gerettet, weil die Filme waren alle okay vom Kassenerfolg, aber nicht der Mega-Burner. Dann kam Rush Hour.
Dann kam Rush Hour. Der hat es wieder rausgeholt. Ja, ist
und das gut. War dann dieses Auf, bevor wir dann uns
dann mit kam aber auch
Under Control beschäftigt haben. Die Gen X Cops.
Okay, da war er ja auch nur mal, ist durchs Bild gelaufen.
Ja, und dann Shanghai Noon, wo er dann einfach, ja, ich kopiere mal die Erfolgsstory von Rush Hour, weil zu dem Zeitpunkt mein Co-Star, so hat er ihn damals ja gesehen, der will gerade 30 Millionen für den Film haben, deswegen gibt's keinen zweiten Teil. Ja, dann mache ich Shanghai Noon und kopiere das Erfolgsrezept einfach. Der ist okay, du siehst ihn besser als ich. Rush Hour 2, dann ließ sich ja dann eben sein Co-Star erhärten. Der ist gut. Spion wider Willen.
Aber dann wollte ich gerade sagen, dann kommt sowas wie Spion wider Willen.
Und dann The Tuxedo.
Boah.
Und bei The Tuxedo muss ich sagen, eigentlich hat der Film nur ein Positives.
Ja.
Jennifer Love Hewitt. Ende.
Ja, Ende. Das,
furchtbar.
Es war aber nicht das Ende. Es kam so ein Film wie das Medaillon noch.
Ja, ja. Davor kam ja noch mal Shanghai Nights, den ich auch schon nicht gut finde. Den findest du auch wieder besser.
Der war so...
Aber dann, das Medaillon. The Twins Effect.
Das ist auch wieder so eine Sache. Der wurde mir als Action, Jackie Chan Actionfilm verkauft. Und der läuft einmal durchs Bild, weil der da die Leute nur, weil der den Film nur produziert hat. Und wenn ich den produziere,
in
muss ich einmal
durchs... 80 Tagen um die Welt.
War ein super Film mit, David Niven. Ja, gebe ich dir recht. Mhm. Geht 4 Stunden. Okay, aber war ein super Film. In also, den 60ern, 70ern.
Also ihr merkt die Ironie bei Peer. Es ist furchtbar gewesen. Der New Police Story, den du so negativ siehst, ich sehe ihn als ernsten Cop-Thriller mit leichten Kung-Fu-Elementen hier in dieser Phase noch als einen besseren Film. Ja?
Was ist das?
Enter the Phoenix.
Boah, den habe ich schon nicht mehr gesehen.
Diese Krönungen von Uadu. Der Mythos.
Mythos habe ich gesehen. Der war...
Nicht gut.
Der war so lalala.
Ja, aber als so Jackie, lalala gar nicht.
Der wäre lalala... eigentlich wäre der sogar in Ordnung gewesen, wenn Jackie Chan nicht mitgespielt hat, weil das hat den Film wieder kaputt gemacht.
Rob B. Hood.
Ach du Scheiße.
Genau. Also ihr merkt, was jetzt passiert. Ne? Mein persönliches kleines Auf ist dann Stadt der Gewalt von 2009.
Du hast aber eins vergessen, es gab dann auch noch vorher Rush Hour 3.
Ja, den habe ich jetzt bewusst weggelassen.
Nee, das Ding, das muss man erwähnen, weil da muss man vorwarnen eigentlich.
Ja, also ihr merkt, da sind jetzt schon, ne? Ich rede von einem kleinen Aufbau statt der Gewalt. Ich rede nicht davon, dass der so gut ist wie ein Top 5.
Ja, aber was kam denn nach Stadt der Gewalt?
Der ist weit dahinter und der Film ist 2009, das heißt zwischen dem... Der geht so und dem 2004er New Police Story 5 Jahre mit 7 Filmen nur Moment 8 Filmen nur Schrott 9 Filmen. Mein Gott, hat der Mann Filme gedreht?
Ja, das ist es ja.
9 Filmen, 10 Filme nur Schrott und zwischen 2004 New Police Story, wo man sagt, den kann man sich angucken und Rush Hour 2. Wo ja eigentlich man jetzt sagt, okay, auch nicht so viele Jahre, ja, aber es sind auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Filme nur Schrott. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es sind da nur wenige Jahre, aber der dreht 9 beschissene Filme, um dann einen soliden Film zu drehen. Das sind die 2000er bei Jackie Chan und streng genommen auch schon ein guter Teil der End-90er.
Ja, aber die 2010er waren ja auch nicht besser.
Dazu komme ich jetzt. Bitte, ich weiß, du willst jammern, du willst damit deinem Leid erhöht werden, ja? Little Big Soldier. Und jetzt, Achtung, Karate Kid. Spy Daddy.
Boah.
1911 Revolution. Boah. Armor of God, Chinese Zodiac.
So, und jetzt kommt das nämlich. Armor of God, Chinese Zodiac kam raus. Der Film ist okay.
Aber auch nicht mehr.
Aber das Ding heißt Armor of God, Chinese Zodiac. Und ich erwarte verkackte Tat einen dritten Film von der rechte Arm der Götter. Und dieser Film, und das muss man jetzt mal sagen, deshalb meinte ich vorhin, rechte Arm der Götter und Mission Adler als Double Feature gucken, ihr habt einen guten 3-Stunden-Film.
Aber nicht den dritten Teil. Den dritten Teil.
Weil das ist der Witz an der Sache. Das Ding heißt Armor of God. Das, von der Handlung könnte man das Ding als Fortsetzung von rechter Arm der Götter geben. Aber verdammte Kacke. Dann macht euch doch bitte die Mühe, wenn ihr das Ding Armor of God schon als Original, als Fortsetzung ansieht, dann übernimmt die Charaktere aus den beiden Originalfilmen.
Nichts vergleich, nichts vergleich.
Selbst nichts, in der deutschen nichts, Synchro hat man nichts. Sich nicht die Mühe gemacht, den Film von den Namen her anzupassen, dass man wenigstens an der Synchro sagen könnte, okay, die Figuren heißen in der deutschen Synchro gleich. Nein, es ist einfach ein Film, der Armor of God heißt und hat wie New Police Story nichts mit den Vorgängern gemeinsam. Und der Film ist
nicht gut.
Nicht, er ist solide, aber er ist nicht gut.
Nicht mal solide.
Und das Problem
nicht
ist,
solide.
Er heißt Armor of God und das setzt Erwartungen in mich.
Und die krass enttäuscht werden.
Und das ist das Schlimme, wenn der andere, wenn der nur Shiny Zodiac Game ist.
Police Story Back for Law.
Ja, soll ich noch besauern?
Ja, selbe noch mein gleicher anderer Scheiß.
Nee, es geht noch schlimmer. Der goldene Arm der Götter, nämlich Kung. Nee, wie hieß der noch? Yoga Kung Fu.
Yoga. Kung Fu Yoga.
Der goldene Arm. Wir machen jetzt einen Bollywood-Film.
Also, ihr merkt schon, wir haben hier echt ein Problem. Bleeding Steel.
Das wollte ich gerade sagen. Bleeding Steel.
Lego Ninjago Movie. Ja, gut, da haben wir jetzt gesprochen.
Gut.
Also, Iron Mask.
Deshalb, warte.
Vanguard.
Moment.
Elite Special Force.
Der ist richtig grausam.
Also.
Aber eins muss man sagen, weil du vorhin sagtest mit Skip Trace. Nimm mal bitte die ganzen Filme in den 10er Jahren der 2000er, die er gedreht hat, dann ist dieser Film Skip Trace mit Johnny Knoxville, ich bin jetzt böse, Gold. Weil alles andere ist schon schlimm in meinen Augen.
Der letzte Film, den ich als solide hier deklariere, war 2009 Stadt der Gewalt. 14 Jahre nur Schrott runtergekurbelt. Mittlerweile auch, das muss man ja auch mal ganz kurz zumindest erwähnen, massiv produziert aus China, massiv mit chinesischem Staats...
Ja, und da...
Slang, Drive, wie auch immer Spin man das nennen möchte.
Und da sind
also
wir ja
ganz zweifelhafte, teilweise Aussagen in seinen
Filmen. Und da
Filmen
sind wir
drin.
Ja auch wirklich bei einer Sache. Und jetzt müssen wir mal weg von dem Film gehen. Und stopp mich, wenn du meinst, das passt hier bitte nicht rein, weil...
Also wer jetzt eine kritische Betrachtung von Jackie Chan haben will, nicht haben möchte,
soll jetzt
macht's gut, auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge. Jetzt kommen noch mal 5 Minuten, wo wir auf 2, 3 Dinge hinweisen müssen, die in heutiger Zeit einfach wichtig sind.
Weil in meinen Augen war, so ich sag mal, bis so, ich glaube 2010, war die Person Jackie Chan eigentlich in Ordnung. Es gibt da so eine kleine Geschichte. Ja, Moment, lass mich eben zu Ende
reden. Weil vieles noch nicht bekannt war?
Ja, weil vieles nicht bekannt war. Es gab diese eine leicht humoristische Szene, Anführungsstriche oben, Anführungsstriche unten, die Tucker mal erwähnt hat, wo die dann Teil 2 von Rush Hour gedreht haben, wo er dann mitgekriegt hat, ja, Jackie Chan führt ihn in Hongkong rum und merkt, was für ein großer Star er in Hongkong ist. Dann gehen die zu einem Schneider und Jackie Chan sagt, ey, lass dir mal einen neuen Anzug machen und so. Und so wie Tucker es erwähnt hat, war es eigentlich so, ey, komm, lass dir einen Anzug machen auf meine Kosten, weil ich lass mir gerade auch hier einen machen. Und dann lässt Tucker sich einen Anzug machen und dann soll er den dann doch zahlen. Weil seine Einladung war keine Einladung, sondern mach dir mal einen neuen Anzug, aber zahlen musst du selber. Kann man als Scherz nehmen, kann man nicht als Scherz nehmen, alles in Ordnung. Kann man als Missverständnis nehmen, alles in Ordnung. Das kratzt für mich aber die Figur eines Jackie Chan noch nicht an, zur damaligen Zeit.
Ja, damals nicht.
Aber wenn ich aber dann heute so Sachen mitkriege. Punkt 1, das Saubermann-Image. Also, sind wir mal ganz ehrlich, viele seiner weiblichen Partner waren notgedrungen mehr als nur Partnerinnen, weil mit der ehelichen Treue hat es ein Jackie Chan nach außen zwar sehr hoch genommen, aber was in Wirklichkeit abgegangen ist, wollen wir mal nicht zu ausführlich machen, weil sonst haben wir hier ein Problem und das Video könnte dann leicht gestrikt werden.
Man muss ganz klar an der Stelle einfach sagen, dass die Vorwürfe schwerwiegend sind, von mehreren Darstellerinnen nur angedeutet werden, weil sie immer noch Angst vor seiner Macht haben.
Sie nicht gering ist.
Speaking out loud wäre hier, glaube ich, etwas, was hier sehr erfolgreich wäre, wenn Jackie Chan heutzutage nicht mehr so bedeutend wäre, wie er ist.
Ja, dann, wir bleiben mal bei dem Saubermann-Gimmick, was er hat, weil ich muss es wirklich als Gimmick bezeichnen. Das ist nichts anderes als eine Scheinidentität. Der Mann hat ein uneheliches Kind.
Kann passieren, okay.
Ja, ist nicht so weit schlimm. Kann man zustehen, kann man nicht zustehen.
ist dann auch schon eine schwierige Sache, aber
okay. Er stand zu dem Kind, soweit die Informationen waren, ganze Zeit lang. Dann ist es halt so, dass dieses Kind transgender wurde. Oder nicht wurde, sich aber als transgender geoutet hat. So richtig ausgedrückt. Und was macht der gute Jackie Chan? Streicht alle Mittel, kennt das Kind nicht mehr und darf erstmal in Armut leben und es wird verleugnet vor Sau. Es könnte man normalerweise sagen, ja, alter, privilegierter, weißer Mann, passt jetzt auch nicht ganz hierhin. Aber
gerade weil ja seine Filme immer wieder dieses sich als Minderheit durchsetzen haben und für sich kämpfen und etablieren, obwohl man eine Minderheit ist. Also permanent seine Filme davon reden, er ist in einer Minderheit und muss sich durchsetzen.
Richtig, ja? Aber dann selber auf Minderheiten so draufhauen.
Genau,
dann gibt's
weil
dann
er mittlerweile, und das ist ja so, als Millionär, der er ist, und berühmter Star, hochgradig privilegiert ist und offensichtlich da das Mindset der privilegierten und ausgrenzenden Menschen doch sehr, sehr angenommen hat.
Dann bleiben wir immer noch mal kurz beim Saubermann-Image, weil die große Sau kommt zum Schluss in meinen Augen. Dann kriegt er ein Angebot für einen Film Everything Everywhere und seid mir nicht böse, ich kann den kompletten Film nie behalten, ihr wisst, welchen ich meine. Der ist Oscar prämiert worden mit, tu mir bitte sagen, sag mit
Michelle Yeoh.
Michelle Yeoh, tut
die,
mir leid.
Die wundervolle,
ja.
Die leider in dieser Speaking-Out-Geschichte, die Per vor wenigen Minuten erwähnt hat, auch irgendwo eine kleine Rolle spielt.
So, warum muss man jetzt diesen Film mit Jackie Chan in Verbindung setzen? Weil Michelle Yeoh eigentlich die Rolle von Jackie Chan übernommen hat. Weil das sollte ein Jackie Chan-Film werden. Weil der Charakter sollte nicht in der Hauptrolle eine Frau, sondern ein Mann sein. Warum hat Jackie Chan diesen Film nicht angenommen? Es gibt zwei Gründe. Offiziell immer nur so, ja, nee, der hatte keine Zeit. Der hatte
terminische Probleme.
Richtig. Inoffiziell gibt's zwei Probleme, die Jackie Chan mit dem Film hat. Punkt Nummer 1. Die Rolle von Jamie Lee Curtis wäre im ursprünglichen Drehbuch ein Mann gewesen. Das war die Rolle von dem von der Steuerverhandlerin oder Steuerangestellten.
Genau.
Jetzt gibt's eine alternative Welt, wo die Menschen anstatt Finger und Würstchen haben, wo Michelle Yeoh aber mit Jamie Lee Curtis in einer Liebesbeziehung ist. Diese Sequenz wäre im ursprünglichen Drehbuch drin gewesen. Mit einem Mann. Oh, Jackie Chan.
Liebe mit einem Mann.
Liebe mit einem Mann. Homosexuelle. Nee, kann man das rausnehmen?
Das sind ja immer noch Minderheiten, die für ihre Rechte kämpfen, so wie er immer in seinen Filmen früher. Das passt nicht mehr in sein Weltbild.
Genauso kann man das nicht rausnehmen? Nein, das ist wirklich wichtig für den Film. Es ist ein essentieller Bestandteil. Nee, okay.
Ja, eher nicht.
Ich habe da noch eine Frage bei dem Drehbuch. Es geht ja darum, dass die Tochter, und da weiß ich nicht, ob es damals ein Sohn gewesen wäre, was für ihn dann sogar noch schlimmer gewesen wäre, weil es ja noch mehr auf seine Realität bezogen ist, weil das Kind von Michelle Yeoh, in dem Film eine Tochter, sexuell gesehen lesbisch ist. Sie fühlt sich Frauen hingezogen. Ja, mein Gott, ist halt so. Völlig normal. Was für mich nicht...
Nein, nicht für Jackie Chan.
Oh nein, das muss geändert werden. Nee, hör mal, das kann nicht. Ist essentiell für den Film. Ja, eigentlich habe ich...
Ja, weißt du, Jackie, dann, wenn das dich beides so stört, wir wollen das nicht ändern, dann würden wir nochmal umdisponieren und nochmal über die Hauptrolle auch nachdenken
wollen. Ja, weil es waren ja so wichtige Filme wie Vanguard und Kung Fu... Also ihr wisst, worauf ich hinaus will.
Kung Fu Panda, das trifft es eigentlich, ja, genau.
Seine großen Filme, die dann gedreht worden sind im Vergleich zu Everything Everywhere, wir brauchen nicht diskutieren, was ist der bessere Film.
Und dann kommen wir halt zu dem, was ich gerade schon angedeutet habe.
Dann kommen wir jetzt zu der großen Sau.
Dass seine Filme alle halt zuletzt aus China finanziert wurden. Dass seine Filme da auch teilweise hinterfragenswürdige Botschaften, so würde ich es mal formulieren, haben.
Ja, nicht nur seine Filme, auch seine politische Gesinnung.
Und dass die Finanzierung aus China relativ einfach nachzuvollziehen ist, sehr staatsnah ist und gleichzeitig auch nah an Firmen dran ist, die dem Staat zuspielen und Dinge machen, die uns mittlerweile bekannt ist, wie ne, Scanner entwickeln für Gesichter, damit man die Minderheiten in China, die verfolgt werden, besser ausfindig machen kann und sowas.
Das ist für
die
mich
Uiguren
so ein, das ist so ein Wendehals-Ding für mich.
Da sind wir so an so einem Punkt, boah.
Wenn man sich die alten Filme, so 70er nicht, aber 80er, 90er anguckt, wie ein Police Story, über den wir vor 14 Tagen und heute auch nochmal kurz geredet haben, der nun mal in einem noch britischen Japan spielt. Wenn man Filme nimmt, die sehr westlich auch angehaucht sind, wie auch Projekt A, Projekt B, wie die ganzen Lucky Star Filme, wie seine amerikanischen Filme, wo er ja sehr pro-westlich war. Und wenn man dann seine aktuelle Gesinnung nimmt, die sich ja nun mal nach so einem gewissen Umbruch in Asien, wo die Briten ja nun mal Hongkong verlassen haben, sehr, sehr stark in Richtung China gewandelt hat und er ja wirklich, also...
Hongkong ist ja hier das Motiv dahinter, ne? Mhm. Und die Idee, wie Chinesen da auch mit umgehen. Also sehr pro China aufgestellt, leider, auch in seinen persönlichen Aussagen. Und das war uns als Kontext nochmal wichtig. Wir jubeln hier immer Filme hoch, wir sind immer sehr nah an der Filmsache dran. Wir gehen auf viele andere Dinge weniger ein, aber man muss mal sich folgende Frage stellen. Warum wird Steven Seagal so kritisiert, weil er Gast bei Herr Putin war? Kritik zu Recht.
Gérard Depardieu.
Warum aber kritisiert eigentlich weltweit kaum jemand Jackie Chan, obwohl er überspitzt gesagt mit dem Kopf in dem Hinterteil von chinesischen Staatsmächten lebt?
Wobei westlich wird er schon kritisiert dafür, aber halt nicht so massiv auch im eigenen Land, weil da ist angesagt Fresse halten.
Ja, aber auch in Europa empfinde ich das sehr gedämpft. Ich kann es mir nicht erklären. Ich möchte es auch nicht erklären. Das sind Hypothesen. Das würde alles dem nicht gerecht werden. Man muss nur ganz klar sagen, in der Filmszene gab es deutlich mehr Aufregung um Seagal, um Depardieu. Ich nenne nochmal Dennis Rodman, der Kim Jong-un besucht hat und dem mit Ständchen gesungen hat. Das wurde hochgejatzt. Ja, warum reden wir nicht mal über Jackie Chans Rolle in den letzten 10 Jahren?
Und das ist eine Sache, die ist mir eigentlich auch wichtig, aus einem ganz anderen Grund, dass wir die mal benennen. Weil auch, oder anders gesagt, ich gehöre zu diesen Menschen, und da spreche ich jetzt wirklich für mich, Sascha kann es für sich dann gleich vielleicht sagen, der Kunst vom Künstler sehr hart trennt. Ich bin niemand, der dann Sachen komplett boykottiert von einem Künstler. Und Fakt ist nun mal, die alten Filme, ich mag sie gerne, ich gucke sie gerne. Aber, und das ist für mich auch eine ganz klare Sache, ich kann nichts, was der aktuellen, realen Person Jackie Chan betrifft, in irgendeiner Weise gutheißen. Was für mich doch positiv ist, dass die aktuellen künstlerischen Outputte von ihm auch nicht wirklich meinen Geschmack mehr treffen.
Ich persönlich sehe das halt ein bisschen anders, wie der bekannt ist. Ich kann das immer nur bis zu einem gewissen Grade trennen. Und je krasser die Verfehlungen entstehen, desto so eher kann ich mich nicht mehr auf die Kunst einlassen. Und da gibt's genug andere Beispiele, wo ich froh bin, dass ich gewisse komische Musiken nicht höre von Bands, die da geschützt werden mit schlimmen Vergehen, dass die Regisseure, die da schlimme Dinge gemacht haben und so weiter und so fort. Das kann ich da nicht mehr konsumieren ab einem gewissen Grad. Natürlich muss man immer abwarten, sind die Vorwürfe berechtigt oder nicht. Es gibt ja wieder aktuelle Beispiele, wo man so oder so drauf gucken kann. Wenn man
wo man auch daneben liegen könnte.
Gucken wir uns die Kevin Spacey-Situation an. Er wurde komplett gecancelt, jetzt wieder im Nachhinein freigesprochen. Das Ganze ist nicht so einfach. Bei Jackie Chan ist es aber sehr eindeutig, was 2, 3 Dinge angeht und unmissverständlich. Und er auch da beratungsresistent. Und dementsprechend bin ich da bei dir, Per. Ich bin froh, dass ich jetzt seit 13, 14 Jahren keinen guten Jackie Chan Film mehr gesehen habe. Mir die auch alle nicht mehr angucke, die neuen. Weil ich bin am Punkt, dass ich sage, okay, die alten habe ich gesehen. Ich habe viele zu Hause stehen, dann steht vor die Blu-ray, Mediabook, whatever. Das ist so, das kann ich auch noch genießen. Aber für mich kommt noch der Punkt, der neue Jackie Chan hat ganz viel mit diesen Bildern zu tun. Und da ist es gut, dass die Kunst auch nicht mehr sehenswert ist, weil ich möchte das dann da an der Stelle so halt auch einfach nicht mehr unterstützen. Ihr müsst für euch entscheiden, wie ihr damit umgeht. Und zwar dieser Disclaimer mal. Hier an der Stelle ganz, ganz wichtig, bewusst am Ende der Folge, weil gar nicht bei euch die Idee entstehen sollte, wir jubeln hier jeden unreflektiert hoch, egal was er in seinem Leben gemacht hat. Wir haben bei vielen anderen in der Vergangenheit gar nicht so auf die schwierigen Seiten geschaut, dass Jean-Claude Van Damme ein totaler Egomane manchmal war. Das haben wir nur mal so am Rande erwähnt. Seagal und Russland auch nur am Rande erwähnt. Hier war es uns wichtig, mal durchaus expliziter 10, 12 Minuten mit euch darüber zu reden und eher jetzt mal mit so einem Thema rauszugehen, wo ihr vorher aber die Entscheidung habt zu sagen, ihr wisst, das kommt jetzt, Folge ist die Folge beendet, oder ihr hört die Folge eben an der Stelle bis zum Ende. Per, wir sind fertig mit der Message. Ihr braucht euch keine aktuellen Jackie Chan Filme mehr anschauen. Das ist ja auch eine wichtige Message. Dann schmeiß uns mal raus.
Liebe Videofreunde, nachdem Sie den ernsten Hintergrund dieser Folge jetzt auch noch hören durften, möchten wir Sie bitten, das Tape zurückzuspulen, 2000 Yen zu zahlen, wenn Sie das nicht machen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.